Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch. Es ist schon wieder ein Mittwoch, Leute. Es geht wahnsinnig schnell. Es ist schon wieder Mittwoch, eine neue Folge des Hydrogen Bar Podcasts. Und heute, Johannes, heute sind wir wieder zu dritt an der Bar. Wir haben einen weiteren Stuhl, auf dem wieder ein Wasserstoff-All-Star sitzt heute.
Ja. Guten Morgen, Jörg Starr. Jörg ist hier und hat uns besucht. Also, besucht uns im Moment. Hier in der Hydrogen Bar,
er kommt... Das ist immer schwierig bei den Podcasts,
ja. Ja, genau. Jörg kommt von der Clean Energy Partnership. Hallo Jörg.
Ja, hallo Johannes, hallo Martin, vielen Dank, dass ich heute euer Gast sein darf. Und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit euch.
Ja, sehr gerne. Ich denke, es ist wahrscheinlich ziemlich überflüssig, dich vorzustellen, ehrlich gesagt, Jörg. Aber vielleicht...
Ja, ich glaube nicht.
Doch. Aber es könnte. Ja, aber es gibt vielleicht welche, die dich noch nicht kennen, genau. Und insofern zum Anfang, wie immer, vielleicht ganz kurz ein paar
Sätze, die persönlich das mir helfen. Ganz kurz, weil, also, ich bin 57 Jahre alt, bin zurzeit, ich arbeite jetzt für GP Joule mit Namen Heidegen und bin dort für das Thema Mobilität mit Wasserstoff verantwortlich auch. Und ich bin jetzt mittlerweile oder habe vor GP Joule eine knapp 30-jährige Geschichte im Automobilbau, war zuletzt bei Audi und war da dort auch technischer Projektleiter für die Brennstoffzellenfahrzeuge, habe auch das Thema, wie das so schön hieß, immer öffentlichkeitswirksame Gremienarbeit verfolgt und um das Wort Lobbyismus nicht in den Mund zu nehmen. Und in diesem Zuge dann 2019 hier in Husum, wo ich jetzt auch wohne, dann damals noch zum Chairman der Clean Energy Partnership geworden, habe jetzt über die Jahre hinweg diesen Prozess mitbegleitet, dass wir aus der CIP einen Verein gemacht haben und bin jetzt seit Anfang des Jahres mit Elena Hof und Paul Katze zusammen im Vorstand der Clean Energy Partnership. Ja, und vielleicht stelle ich nochmal ganz kurz auch die Clean Energy Partnership vor, für die, die nicht kennen. Clean Energy Partnership gibt es jetzt mittlerweile im 22. Jahr oder im 23. Jahr.
Ein Wahnsinn. Das ist ein absoluter Wahnsinn, ja.
Ja, genau. Ja. Und wir sind mal gegründet worden auf Initiative des Verkehrsministeriums. Damals. Und mit dem Ziel, Wasserstoffmobilität täglich erlebbar zu machen. Ja, was war dafür notwendig? Standards. Und das ist auch genau das Thema, mit dem wir uns heute noch beschäftigen. Wir definieren Standards für die Betankung von Fahrzeugen. Ja, würden das gerne auch, wir machen es im Moment für die straßengebundene Mobilität, würden das natürlich auch gerne insgesamt auch das Thema Mobilität erweitern, also nicht nur Straße, sondern alles, was schwimmt, fliegt, auf Schienen fährt oder was auch immer. Und denke ich, wir haben uns auch einen ganz guten Namen darüber gemacht, dass wir zum Beispiel auch das Thema, wie nimmt man hinter einer Tankstelle auch wirklich ab, dass sie das tut, was wir in den Protokollen auch dort gemeinsam vereinbart haben. Ja, und wir kümmern uns auch nebenbei, um Standardisierung von Transport von Wasserstoff. Ja, auch ein wichtiges Thema. Gerade die Anschlussmöglichkeiten, die sich an den Trailern, die zum Wasserstofftransport hergenommen werden, bietet, ist ja manchmal sehr mannigfaltig. Ja, wir haben immer verschiedene Adapter und verschiedene Schläuche an Bord, um die zig möglichen Anschlussstellen dort bedienen zu können. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns auch da zusammen mit anderen auf die Fahne geschrieben, das einfach mal da diesem Gewühle mal ein Ende zu machen und zu sagen, so schließen wir 300, 350, 380, 500 Bar und was dann in Zukunft noch so kommt, alles dann safe an, wo auch immer an. Das mal ganz groben gesagt, das sind so die Ziele der CEP. Dabei spielt es keine Rolle, ob wir LKWs, PKWs oder sonst was betanken. Hier geht es immer darum, Standard zu definieren. Wir sind aber jetzt nicht die jetzt hinter der Technologie eine Empfehlung schon aussprechen, aber nicht die Entscheidung für die Technologie machen, sondern wir bereiten die Basis für diese Entscheidung vor. Das heißt, wir gucken uns die Technologien genau an, sagen, welche Konsequenzen das bedeuten würde. Wir haben zum Beispiel zum Thema Heavy-Duty-Betankung in einem recht aufwendigen White-Paper-Prozess 3 verschiedene Verfahren zur Betankung von Heavy-Duty-LKWs beschrieben. Und das sollte die Basis für die nächste Diskussion und auch für eine Technologieentscheidung natürlich dann letztendlich bei den Kunden sein. Aber die Technologieentscheidung trifft eigentlich, wie heißt es immer so schön, der Markt.
Das ist ja wirklich ein sehr weites Feld, was ihr da beackert. Und sozusagen, um gleich mal den Stock in den Bienenstock zu stecken, so ungefähr. Du hast gesagt, ihr schreibt euch auf die Fahnen, quasi Wasserstoff auch in die Mobilität zu bringen. Und ja, da gibt's natürlich die lauten Stimmen, die immer sagen, ja, Wasserstoff in der Mobilität ist der komplette Unsinn. Das macht einfach keinen Sinn. Wasserstoff darf nur für die Anwendungen genutzt werden, wo es nicht anders geht. Also diese typischen Industrieanwendungen. Was entgegnest du denn diesen Argumenten oder diesen Meinungen, dass man Wasserstoff ja nicht in irgendeinen Lastwagen, Auto oder was auch immer laden darf?
Ja, die Antwort ist ein bisschen breiter, aber ich versuche es so kurz wie möglich zu halten. Ja, weil ich sag mal, eigentlich ist es so, Wasserstoff braucht die Mobilität und Mobilität braucht auch den Wasserstoff. Das ist eigentlich im Prinzip die Kernbotschaft. Ja, das eine ist, ich erkläre es nochmal ganz gerne damit, in allen anderen Anwendungen ist die Preisbereitschaft für Energie zu bezahlen nicht so hoch wie in der Mobilität. Ja, ganz einfaches Beispiel, 1 Liter Heizöl kostet so ziemlich genau die Hälfte von dem, was 1 Liter Diesel kostet. Ja, das heißt, auch die Haushalte zu Hause sind nicht bereit, für die Wärme im Haus so viel zu bezahlen, wie für 1 Kilometer mit dem Auto zu fahren. Ja, oder mit dem Diesel-LKW. Und das zweite ist halt auch einfach, wir sehen das auch immer wieder in den Diskussionen mit unseren Kunden. Viele der Spediteure, ja, sind einfach, die haben sich verschiedene Systeme schon angeguckt, die haben schon erste Erfahrungen auch mit Batterie-LKWs gemacht, die sie letztendlich dazu veranlasst haben, zu sagen, obwohl sie gar keine Erfahrung mit sammeln können, weil es ja nur wenige oder viel zu wenige LKWs im Moment gibt. Wir sehen eigentlich den Wasserstoff als eins alleinige Lösung für uns. Und das ist oftmals auch der Situation geschuldet, dass viele Spediteure versuchen, ihre Standorte CO2-neutral zu gestalten, Anfragen starten. Wir hätten gerne bei uns, wir haben circa 40, 50 LKWs, wir hätten dafür gerne einen Ladepark bei uns. Ja, und die Frage heute beim Energieversorger, wenn ich dort anfrage, ist nicht mehr, wann ich diese Ladesäulen anschließen kann, sondern ob ich sie überhaupt anschließen kann und versorgen kann. Und das treibt viele Spediteure um, ja, und sagen dann, ja, wenn ich nicht mehr die Gewissheit habe, dass ich hier an meinem Standort die LKWs laden kann, was ja elementar wichtig ist für die Elektromobilität mit Batterie, ja, dann gehe ich doch auf eine Variante, wo im Prinzip die Zeit und der Ort keine Rolle spielt. Und da kommt natürlich das Thema Wasserstoff ins Spiel. Weil Wasserstoff kann ich dorthin transportieren, wo ich ihn brauche. Und ich kann ihn dort nutzen, wann ich brauche. Das ist bei Strom immer etwas anders. Hin zu transportieren geht noch. Ja. Aber dass der Strom auch genau dann fließt, wenn ich ihn brauche, ist ein größeres Problem. Ja.
Ein oft gehörtes Argument, was da ja so ein bisschen da in diese Richtung ja geht quasi und dann wieder dagegen argumentiert, ist ja im Endeffekt diese Argumentation, die du da jetzt gebracht hast, die ist ja nicht neu. Die hätte man ja vor 20 Jahren im Endeffekt auch schon machen können, quasi.
Genau.
Und
die hat sich auch nicht geändert.
Ja, genau. Aber trotzdem, wenn man sich die Realität anschaut, ist natürlich die Marktpenetration auf der Seite der Batteriefahrzeuge jetzt doch halt signifikant höher als auf der Seite der Wasserstofffahrzeuge. Und das ist ja oft so ein Argument quasi, ich glaube, das nennt sich ja dann Argumentatio ex post oder irgendwie sowas, dass man sagt, ja, hat sich ja schon immer gezeigt, dass Batteriefahrzeuge die besseren sind, weil so ist ja die Realität. Wie stehst du denn dazu? Weil selbst wenn die Argumentation, die du jetzt gebracht hast, richtig ist, ja, warum sieht man es dann nicht in der Realität sozusagen?
Ja, das hängt natürlich noch mit ein paar anderen Faktoren zusammen. Also denk mal, einer der größten Faktoren ist natürlich, dass wir mit der Batterieentwicklung natürlich auf einem ganz, ganz anderen Level sind, als wir es heute bei den Brennstoffzellenfahrzeugen sind. Die Brennstoffzellenfahrzeuge haben jetzt auch schon Technologie-Readiness-Level erreicht, der eigentlich die Industrialisierung erlauben würde. Ja, aber wir sehen jetzt gerade erst, dass jetzt zurzeit fangen jetzt viele Unternehmen an, überhaupt erstmal über das Thema Brennstoffzelle industrialisiert nachzudenken. Und das ist im Moment das Thema, wenn wir uns die Kostensensibilität anschauen, Brennstoffzellenfahrzeuge sind heute, Stand heute, zu teuer. Ja, das ist einfach so, wenn ich für eine Zugmaschine heute 250 bis 300.000 Euro zahlen muss, dann ist es Faktor 2,5 bis 3 von einer Dieselzugmaschine entfernt. Das kann ich auch mit Energiekosten nicht mehr kompensieren hinten raus. Ja, das bekomme ich über Lifetime einfach nicht kompensiert. Das zweite ist genau wie bei der Elektromobilität mit Batterie, ist überhaupt der Zweit- und Drittmarkt überhaupt noch nicht bekannt. Man weiß gar nicht, welche Verkaufspreise man mit solchen Fahrzeugen erzielen kann. Und bei der Batterie ist eigentlich das Thema Industrialisierung schon längst hinter uns. Ja, die Automobilindustrie rühmt sich immer damit, dass sie das eigentlich ganz groß angeschoben hat. Stimmt aber gar nicht. Das wurde alles durch die Konsumgüterindustrie, Handys, Fotoapparate, die haben die Lithium-Ionen-Batterie dorthin gebracht, wo wir heute sind. In der Fahrzeugwelt braucht man die Batterien einfach nur noch nicht mehr downsizen, sondern upsizen. Ja? Das heißt, wir haben in ganz kleinen Batterien, haben wir das alles erprobt, diese ganze Technologie. Und wir haben dadurch natürlich einen ganz anderen Industrialisierungsstand als bei den Brennstoffzellen. Wir sehen jetzt allerdings, jetzt die ersten Gigafactories werden ja geplant. Bosch plant eine Factory. Die Kollegen von Daimler planen eine Factory, wo sie mit Volvo zusammen die Brennstoffzelle industrialisieren wollen. Und dann bin ich guter Hoffnung, dass wir auch in Kürze Brennstoffzellen-LKWs sehen, die vom Einstandpreis sich nicht mehr signifikant von Diesel-LKWs unterscheiden werden. Ne? Wenn ich jetzt sehe, was in Diesel-LKWs jetzt alles mit EU7 bevorsteht, dann werden die Fahrzeuge sich von den Kosten einfach annähern. Das heißt, der Diesel-LKW wird einfach nochmal signifikant teurer werden und die Brennstoffzellenfahrzeuge werden sich auch in Richtung 150.000 und kleiner entwickeln. Dann sehe ich allerdings auch wieder eine gewisse Offenheit, was auch den Vergleich zu den Batteriefahrzeugen betrifft. Ja. Allerdings, wenn man sich jetzt mal die Zahlen der Hersteller anschaut, dann wird das nicht vor 2028 der Fall sein. Ja.
Hm. Ja. Du meintest ja, dass die Preise für den LKW runterkommen müssen.
Ja.
Man hört ja auch immer, dass die ganzen Spediteure natürlich auf jeden Cent achten,
ja.
Weil die Margen ja so gering ist. Ist da der Preis vom Wasserstoff dann auch ein Problem? Also wenn der LKW günstig ist, muss dann der Wasserstoff auch nochmal billiger werden? Oder sind da die Preislevels, die man heute hat, ich glaube mit so um die 12 bis 15 Euro pro Kilogramm, sind die da in Ordnung schon?
Nein.
Das ist der nächste Schritt, der angegangen werden muss.
Ja. Ich meine, gut, wir müssen uns ja auch mal ganz ehrlich in die Augen schauen und einfach sagen, wie kommt dieser Preis denn heute zustande? Ja, der kommt heute zustande, wenn ich das mit grünem Wasserstoff zum Beispiel realisieren möchte, dann werde ich mir im Moment noch sehr, sehr schwer tun. Es hängt zum einen damit zusammen, dass natürlich die Preise für Elektrolyseure, da gilt das Gleiche wie bei dem Thema Brennstoffzelle für LKWs. Wir sehen jetzt so die ersten Gigafactories. Ja, Quest One hat vor gut 2 Wochen sehr medienwirksam mit Kanzler Scholz zusammen eine große Fabrik eröffnet. Schauen wir mal, was sich da jetzt dann auch letztendlich am Markt tut. Das heißt, zum einen müssen die Preise der Balance of Plant, der kompletten Anlage von der Wasserstofferzeugung, die heute doch deutlich bei 12 bis 1300 Euro pro Kilowatt liegen, mal drastisch reduziert werden. Es gibt ganz steile Prognosen, die gehen davon aus, dass es in Richtung 300 bis 400 Euro geht. Es gibt konventionelle Prognosen, die sagen, es geht in Richtung 500 bis 600 Euro pro Kilowatt. Ja, das hilft schon mal. Das hilft schon mal deutlich. Das Zweite ist, was wir auch sehen, regulatorisches Instrument, sind die PPAs, Strom einzukaufen. Ja, auch da sind wir in der guten Richtung unterwegs. Wir sind jetzt in der Lage, schon kleiner 5 Cent pro Kilowattstunde Strom einzukaufen. Und was ganz, ganz wichtiges Instrument ist, wo wir in Deutschland gerade irgendwie den Anschluss verlieren, ist das Thema PRG-Zertifikate. Ja, die EU hat da einen regulatorischen Rahmen gesetzt und wir in Deutschland zaudern da gerade damit, das in geltendes Recht umzusetzen. Das ist ja wie immer, die EU gibt eine Richtlinie vor, was die Länder dann in geltendes Recht umsetzen müssen. Und bei dem Thema Zertifizierung und Zertifizierungsstellen tun uns gerade sehr, sehr schwer in Deutschland, ja. Das heißt, also das ganze Thema, wie im Prinzip die CO2-Einsparung berechnet wird, wo es eigentlich eine Grundlage für gibt, auf Basis der EU-Vorgabe, das hier in Deutschland umzusetzen und letztendlich auch die Stellen zu benennen, die hinterher dieses Verfahren durchführen dürfen, das verzögert und verzögert und verzögert sich. Das hat uns letztendlich auch dazu motiviert, mit dem Deutschen Wasserstoffverband zusammen nochmal eine Petition zu erstellen, wo wir nochmal eindringlich drauf gedrungen haben, eigentlich, wir müssen jetzt unmittelbar handeln und beziehungsweise auch für die heute schon investiert haben, müssen wir das Ganze dann rückwirkend wieder anrechenbar machen.
Ja, genau. Ja, vielleicht kurz noch zur Erklärung jetzt, dieses Hintergrunds von dem, was du da jetzt genannt hast, für Hörer auch, die jetzt vielleicht nicht so tief in der Materie drin sind. Es geht natürlich darum, sozusagen halt grünen Wasserstoff eben zu zertifizieren, eben halt mit einem Zertifikat nachzuweisen, ja, was ist denn grüner Wasserstoff und was ist nicht grüner Wasserstoff? Um dann halt logischerweise halt, wenn der Wasserstoff dann eben halt grün ist quasi und auch eben ein grünes Zertifikat hat, diesen Wasserstoff dann auf die THG-Quoten eben anrechnen zu können und damit auch die Preise im Endeffekt wahrscheinlich, so kann man es zusammenfassen, Jörg, wahrscheinlich vergleichbarer zu machen, dann auch mit eben halt Diesel und auch mit anderen konventionellen Kraftstoffen, die natürlich, was die THG-Quoten angeht, weniger super dastehen, als es dann Wasserstoff machen würde. Diese Petition, die hast du schon erwähnt, die richtet sich ja, jetzt musst du mich korrigieren, ich glaube, die richtet sich ja wirklich an die Regierung tatsächlich, ans Wirtschaftsministerium, ja, und auch an den Bundeskanzler, glaube ich.
Ja, diese konkrete Petition, wo es um die Zertifizierung geht, da ist das UBA, das Umweltbundesamt eigentlich die Stelle.
Ja, okay. Die
Regulatorik dafür festlegen muss. Nichtsdestotrotz haben wir uns insgesamt an die Politik gewandt.
Ja, siehst du. Ja, genau. Ja. Und siehst du schon eine Art, zumindest von Bewegung in diese Richtung? Habt ihr eine Antwort erhalten, zumindest in irgendeiner Form? Oder?
Ja. Wir haben eigentlich die Hand ausgestreckt, direkt mit zu diskutieren, Wege und Lösungen aus dem Dilemma zu finden. Aber bisher war die Antwort, Bereitschaft noch nicht so sonderlich groß. Geben wir noch mal ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Wir sind auch gerade mit vielen anderen Themen beschäftigt, aber das Thema brennt uns natürlich wahnsinnig unter Nägeln und wir haben Ideen, wir haben auch konkrete Vorschläge gemacht, ja, und wir würden da gerne in die Diskussion einsteigen. Vielleicht hört ja der ein oder andere auch noch mal zu und sieht jetzt, okay, alles klar, vielleicht sollte ich doch mal Wasserstoffverband und auch die Jungs von der CEP mit einladen und auch Mädels natürlich. Und dass wir da zügig zum Ende kommen. Also bisher wenig Resonanz. Leider.
Ja. Das bringt uns vielleicht auch auf das nächste Thema, das vielleicht wir nicht außer Acht lachen sollen. Bei der NOW, die ja war ja im Prinzip die Wasserstoffinstitution vom Staat. Ja. Da gab es ja auch größere Änderungen jetzt. Siehst du es im Zusammenhang? Ist da irgendwie so ein generelles Abwenden der Regierung vom Thema Wasserstoff da oder ist es einfach irgendwie quasi zufällig so gekommen, aber das Thema Wasserstoff ist weiterhin irgendwie weiter präsent?
Ja, ich bin ja schon jetzt auch ein paar Jahre im Beirat der NOW. Das heißt eigentlich nicht der NOW, sondern eigentlich das NIP, das Nationalen Innovationsprogramm, was sich eigentlich damit auseinandergesetzt hat, Wasserstoff in aller möglichen Formen zu fördern auch dann. Ne? Ich meine, jetzt ganz ehrlich, die aktuelle Situation, ich weiß gar nicht mehr, ob der Name NOW noch wirklich passend ist. Ich sag mal, diese strukturelle Änderung, die du jetzt da gerade angesprochen hast, Johannes, die war schon länger absehbar. Ja? Also es gab immer schon, jetzt das ganze Thema ist ja nicht plötzlich über Nacht so entschieden worden, sondern davor gehörte eine etwas länger währende Strukturuntersuchung. Und das ist jetzt eigentlich die letztendliche Konsequenz daraus. Ja, ich würde das ganze Thema jetzt auch gar nicht so fürchterlich kritisch sehen, weil zum einen haben wir sowieso als Land, als Deutschland, im Rahmen der europäischen Vorgaben Ziele über die A4, die konkret auch auf die Wasserstoffmobilität anzielen, zu erfüllen. Das heißt, es wird weitergehen. Wir müssen da was tun. Sonst laufen wir das gleiche Dilemma wie im Moment mit der Batteriemobilität, dass wir unsere Ziele mit den Ladesäulen nicht erreichen. Das gleiche Dilemma droht uns in ein paar Jahren mit dem Thema Wasserstofftankstellen. Ja, da gibt es klare Zielvorgaben. Und dann dessen sind sich ja auch die Politiker bewusst, dass wir da was machen müssen. Und die Strukturreform, die jetzt beim NOW angestoßen wurde, ja, da kann man jetzt drüber denken, was man will. Ich finde sie gar nicht so schlimm und gar nicht so schlecht auch. Weil im Prinzip geht es jetzt einfach und allein nicht darum, emissionsfreie Mobilität zu realisieren. Dabei ist es völlig unabhängig, ob sich das um Wasserstoffmobilität oder Elektromobilität handelt. Ja, im Moment könnte natürlich der Eindruck erscheinen, Elektromobilität ist da ganz klar im Fokus und das Thema Wasserstoff fällt gerade hinten runter. Ja, aber wenn wir uns mal ganz ehrlich sind, dann ist natürlich das Thema Elektromobilität mit Batterie auch das viel, viel größere Thema als Wasserstoffmobilität. Ja, wir reden bei der Wasserstoffmobilität ich sag mal, zum einen natürlich gerade im Schwerpunkt über das Thema Heavy Duty, die Longhauls. Das sind allerdings, ist über die Hälfte, weit über die Hälfte der Emissionen, die der Schwerlastverkehr verursacht. Und wir sehen ja auch, dass es weiterhin Aktivitäten bei den Herstellern gibt, PKWs mit Wasserstoff in den Markt zu bringen. Ja, jüngst haben die BMW-Kollegen ihre Kooperation mit Toyota oder die verlängerte Kooperation, muss man sagen, die Kooperation besteht ja schon seit längerer Zeit, haben die Kooperation mit Toyota verlängert und werden jetzt zwei Modelle in den Markt bringen. Bin gespannt. Dann bist du jetzt noch nicht gesagt, was für Modelle es sein werden, aber sie wollen zwei Modelle in Serienfertigung bringen. Toyota steht weiterhin dazu. Die Kollegen von Hyundai werden ihr Angebot erweitern. Ja, es wird auch, und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch alle anderen Hersteller das Thema Wasserstoff beim PKW nicht außer Augen verlieren. Wobei natürlich der Schwerpunkt gerade beim PKW natürlich bei der Batterie liegt, ja. Aber nichtsdestotrotz wird es auch Anwendungen im PKW-Bereich geben. Also von daher, ich sehe das ja auch in der Diskussion mit den NOW-Kollegen. Es wird weiterhin NOW-Kollegen geben, die sich mit dem Thema Wasserstoff auseinandersetzen. Und das ist auch gut und wichtig so. Wie die NOW dann in Zukunft heißen wird, müsste eigentlich irgendwo nationale Organisation für emissionsfreie Mobilität heißen in Zukunft. Ja, das würde ihr wahrscheinlich jetzt unter der neuen Aufgabenstellung wahrscheinlich eher näher kommen. Ja. Also nationale Leitstelle Elektromobilität möchte ich auch nicht nennen unbedingt, weil ich weiß auch gar nicht, immer wenn man über Elektromobilität spricht, denken die meisten Leute immer gleich.
Ja, Batterien.
Nur Batterie, ja, ist ja gar nicht richtig, weil Wasserstoff ist auch Elektromobilität, nur eine andere Form. Wir müssen Wasserstoff erstmal in die Energie wandeln, aus dem Wasserstoff in elektrische Energie, ja.
Genau, das ist natürlich wahrscheinlich so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, natürlich die Situation der NOW. Weil auf der einen Seite hat es natürlich schon seine Daseinsberechtigung, so wie du es gerade beschrieben hast. Natürlich die Batteriemobilität, die ist halt viel, viel größer und viel, viel weiter als die Wasserstoffmobilität. Ist dann auch sinnvoll, wahrscheinlich da einen Fokus oder den Schwerpunkt drauf zu legen, selbstverständlich. Und auf der anderen Seite ist ja speziell in den letzten Jahren, in den letzten ein, zwei Jahren auf der Wasserstoffseite ja immer wieder mal so dieses Bild aufgetaucht, dieses riesigen Berges, dieser Förderkarotten, hast du ja bestimmt auch schon mal gesehen, dieser riesige Haufen von Karotten quasi auch, der praktisch halt die Wasserstoffwelt ja beschreibt. Und was sich jetzt aufgrund der Reform eben halt bei der NOW jetzt verändert hat, ist, dass dieser Berg an Karotten natürlich jetzt plötzlich geschrumpft ist. Und man sich da jetzt nicht mehr, ja, sozusagen jeder jetzt halt seine, ja, nicht mehr jeder seine Lieblingskarotte aussuchen kann und die da einfach mitnehmen. Das ist natürlich erstmal ein Schlag in die Magengegend, aber auf der anderen Seite, und das ist wirklich jetzt sozusagen eine Vermutung von mir oder eine persönliche Meinung, würde mich interessieren, was du dazu denkst, könnte es doch jetzt für so eine Industrie wie die unsere, wie die Wasserstoffindustrie jetzt auch mal eigentlich ganz heilsam sein, oder? Wenn man sich in gewissen Aspekten mal dem Markt stellen muss und nicht, wie schon halt gefühlt die letzten 20 Jahre jetzt an diesem Karottenberg lebt, oder?
Ja, gut, wir müssen einfach mal zurückgucken. Ne? Wenn wir mal sehen, die NOW gibt es nun auch schon seit 15 Jahren. Warum ist die NOW gegründet worden? Ja, die NOW ist damals ja gegründet worden beim ganz anderen Hintergrund. Das NEP zum Beispiel, das war ein Programm, um Wasserstoffmobilität zu ermöglichen. Das heißt, man hat damals wahnsinnig viel in Forschung und Entwicklung gesteckt. Ja, ich glaube, Forschung und Entwicklung ist jetzt am Ende. Ja, wir sehen, die Technologie der Brennstoffzelle hat mittlerweile einen Technologiereifegrad entwickelt. Wir brauchen nicht die 125. Membran oder noch irgendwie das letzte Quante am Flowfield optimieren. Ja, wir haben einen soliden Stand in der Technologie erreicht. Und jetzt ist eigentlich der Sprung dahin, dass wir jetzt einfach im Prinzip die Marktvoraussetzungen schaffen müssen. Das heißt, wir haben erfolgreich mit dem LIT-Programm Technologie entwickelt, die wir jetzt in den Markt bringen müssen. Ja, genau das, was du gerade angesprochen hast. Wir müssen uns jetzt den Marktgegebenheiten stellen. Das heißt, wir müssen industrialisieren. Und was auch wichtig ist, genau wie für die Elektromobilität mit Batterie, wir müssen auch Lademöglichkeiten, sprich Tankstellen im Wasserstoffbereich schaffen. Ja, das heißt, thematisch sind wir jetzt auf einem ganz anderen Level. Wir müssen jetzt die Voraussetzungen dafür schaffen, dass das täglich auch tatsächlich funktioniert. Ja, und wir sehen das auch immer wieder. Ja, ich würde da gerne, es gibt ein paar LKWs, unsere Kunden sagen, Ich würde gerne einen LKW nehmen. Aber wo kann ich den tanken? Ja. Und da, auf dem Stand stehen wir einfach und das stehen wir schon lange leider. Aber wir sehen das jetzt auch, diese Programme. Deshalb ist ja auch zum Beispiel dann die nationale Ladestelle dann in der NOB gegründet worden, eine nationale Ladestelle für Mobilität gegründet worden. Ja. Weil im Prinzip der marktwirtschaftliche Aufbau der Ladeinfrastruktur nicht funktioniert hat. Ja. Das heißt, man muss da regulativ mit in den Markt eingreifen. Und das brauchen wir auch beim Wasserstoff. Unter dem, wenn ich das jetzt nochmal so resümiere, dann muss man auch sagen, da ist die Umstrukturierung der NOW, kommt ja genau zur richtigen Zeit. Wir wollen jetzt Infrastruktur aufbauen. Sowohl zum Laden als auch zum Tanken von Wasserstoff. Also sprich, die Möglichkeit für emissionsfreie Mobilität in den nächsten Jahren zu schaffen. Ja. Aber dafür, Martin, ganz wichtig, wir brauchen auch Fahrzeuge, die einen gewissen Marktpreis erreichen, ja.
Ja, also es ist ein weites Feld. Es bleibt offen. Es bleibt viel zu tun, aber wir nehmen mit, es bleibt eigentlich eher was zu tun im Bereich, das wirklich hoch zu skalieren und zu industrialisieren, als dass ich jetzt hier nochmal quasi der Grundlagenforschung betreiben muss und auf irgendwelche Durchbrüche warte.
Ja,
also eigentlich auch eine gute Message.
Ja, ich glaube, dass diese Quantensprünge, diese Durchbrüche in Technologie, die werden immer kleiner werden jetzt, ja. Na, weil an den großen Schrauben haben wir gedreht. Alle wissen mittlerweile, wie Zellchemie funktioniert von Brennstoffzellen. Das ganz wichtige Thema bei Brennstoffzelle ist, auch wie bei der Batterie, die Betriebsstrategie eigentlich auch dann letztendlich. Das heißt, ich kann auch selbst mit einer Brennstoffzelle, die nicht top of the pop ist, trotzdem gute Werte erreichen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube auch, dass einfach die Skalierung und der Hochlauf einfach auch das Geld wieder einspielt, hinter letztendlich, um diese Technologie auch noch wieder weiterzuentwickeln. Ist noch lange nicht, wir sind da noch lange nicht am Ende. Ja, wenn wir einfach mal sehen, 100 Jahre Verbrenner, ja, wie haben wir angefangen, wie haben wir geendet beim Verbrenner? Und auch bei der Elektromobilität wird es weitere große Meilensteine geben, die wir uns vielleicht heute noch gar nicht vorstellen können. Ja.
Noch zum Abschluss eine schnelle Frage. Was sind denn aus deiner Sicht die Hindernisse jetzt bei der Skalierung und bei der Industrialisierung? Ist das Ganze regulativ zu schwierig? Ist das Handling der Technologie zu kompliziert und zu schwierig? Ist vielleicht, ja, jetzt rein ins Blaue gesprochen, quasi jetzt die Antragstellung, wenn ich einen Elektrolyseur bauen möchte, zu schwierig? Oder ist dann doch vielleicht die Technologie nicht zuverlässig genug? Was sind denn wirklich so jetzt aus deiner Sicht die hauptsächlichen Hindernisse?
Ja, du hast gerade das Thema Elektrolyseure angesprochen. Da sind wir ja schon einen Weg gegangen. Das ist schon deutlich vereinfacht im Vergleich zu vorher. Ja, also nichtsdestotrotz, wenn wir es einfach mal sehen, wenn wir heute einen Bauantrag für einen Elektrolyseur stellen oder auch für eine Tankstelle, dann kann das zwischen 1 bis 2 Jahre dauern, bis wir letztendlich die Baugenehmigung vorliegen haben. Ja, da ist vom neuen Deutschland und vom Doppelwumms wenig zu spüren. Ja. Was ja auch unser Kanzler immer so propagiert. Ja, das ging dann zum Beispiel so bei hier, ich weiß das jetzt hier, in Brunsbüttel wird das so Terminal gebaut, da ging das alles sehr, sehr schnell. Ja, da kam die Planung gar nicht hinterher. So schnell war das genehmigt. Ja. Das ist aber nur auf einige begrenzte Leuchthausprojekte irgendwo anwendbar, ja. Das heißt also, klar, wir brauchen eine klare Vorgaben, Vereinfachung. Ihr wisst ja auch, Baurecht ist nicht Bundesrecht, sondern kommunales Recht. Und das macht das auch nicht einfach, weil wir immer wieder auch heute noch in Kommunen auf Widerstand treffen, weil die einfach nicht wissen, wie man mit dem Thema umgeht, ja. Und da ist viel, viel, auch von uns sehr, sehr viel Missionararbeit notwendig. Und da würde ich mir manchmal auch ein bisschen mehr Unterstützung vom Bund oder auch von, die Länder sind da sehr rührig unterwegs, ja. Also die Länder will ich ja mal in Schutz nehmen, weil die Länder, die sagen immer, wenn ihr Probleme habt, sagt uns Bescheid, wir schicken aus Stuttgart, wir schicken aus Hannover, wir schicken aus schicken wir da unsere Spezialisten hin und dann kriegen wir das Thema gelöst. Ja, das klappt auch ganz gut, aber der Bund lässt die Länder da oft auch im Regen stehen, muss man leider so sagen.
Ja. Ja, gut. Also ist da auch nochmal was zu tun in der regulatorischen Seite. Mhm. Wir müssen den Podcast weit streuen, sehen wir schon. Ja, da wir jetzt auch schon über der halben Stundenmarke sind, Jörg.
Ja.
Gibt's noch irgendwelche Sachen, die du loswerden willst? Irgendwelche, ja, Mitteilungen, irgendwas, was dir auf der Seele brennt, irgendwelche Veranstaltungen, die du gern ja publik machen willst?
Ja, also eine Veranstaltung im aktuellen Moment, ich möchte einfach nochmal ein kleines Plädoyer loswerden. Und zwar einfach dafür, dass die viel gepriesene Technologieoffenheit auch tatsächlich gelebt wird. Ja. Ich merke das manchmal, dass einfach, es gibt da schon teilweise voreingenommene Meinungen, dass, wie es auch gerade gesagt hat, nur das Thema Effizienz zum Beispiel mit der Batterie, die Batteriefahrzeuge sind da viel effizienter. Und da möchte ich einfach mal für werben, macht mal euren Fokus auf. Im Prinzip, Energiewende ist nicht, ich baue eine Batterie und lade die Batterie im Fahrzeug, ja, sondern Energiewende fängt ganz woanders an und ist viel breiter. Wir haben in Deutschland im Prinzip, wenn ich Energie angucke, nur 20% unserer Energie ist elektrisch. 80% unserer Energie kommt in Molekularform. Das heißt, wir sind auch rein theoretisch gar nicht in der Lage, eine All-Electric World darzustellen. Und deshalb seid einfach ein bisschen offener, guckt euch an, was wir wirklich ersetzen müssen. Ja? Und gerade beim Thema Mobilität, wo wir nun wirklich signifikant hinter unseren Zielen zurückbleiben, würde ich mir die Technologieoffenheit, die immer wieder gepriesen wird, einfach wünschen. Ja, natürlich werden auch solche Sachen wie E-Fuels dann hochgespült. Aber ich glaube, das kann der Markt schon ganz gut selber bereinigen. Und der Markt wird hinterher letztendlich sehen, dass die Kombination aus Wasserstoff und Batterie eigentlich der richtige Weg ist, Mobilität emissionsfrei in Zukunft zu gestalten. Ja. Also mein Plädoyer ist, wir werden beides brauchen, aber nur da, wo es sinnvoll ist.
Ja, danke schön, Jörg.
Gerne.
Für deine Zeit und dafür, dass du hier zu Gast an der Hydrogen Bar warst. Das hat uns gefreut. Wenn du möchtest, wir könnten uns ja zum Beispiel in einem Jahr oder sowas wieder treffen, quasi hier an der Hydrogen Bar und mal vergleichen, eben halt, was sich getan hat. Weil das ist ja auch immer so ein Vorwurf, dass halt viel geredet wird quasi und sich wenig tut da in unserer Wasserstoffindustrie. Aber da könnte man wirklich schauen, vielleicht, dass wir uns, was weiß ich, dann Ende 25 hier nochmal treffen quasi und dann mal Revue passieren lassen, was sich getan hat in einem Jahr und ob man auf dem richtigen Weg ist oder nicht. Das würde zumindest mich interessieren, vielleicht auch den einen oder anderen Hörer. Und ja, ansonsten nochmal vielen Dank an dich, Jörg, und an unsere Hörerinnen und Hörer. Natürlich wie immer der Hinweis, ihr könnt euch die Shownotes zu dieser Episode anschauen, indem ihr in eurem Podcast-Player nach unten scrollt zum Beispiel oder zur Seite oder wie auch immer. Ich weiß nicht, welchen Podcast-Player ihr benutzt. Und dort findet ihr natürlich auch wieder Links und weitere Einzelheiten und Details, wenn ihr euch mehr hier hineinlesen wollt in die Thematik. Da verlinken wir natürlich auch die Webseite der Clean Energy Partnership, wenn ihr euch darüber weiter informieren möchtet. Diese Petition, die Jörg angesprochen hat, die wird da natürlich auch verlinkt, sodass ihr euch das, wie gesagt, noch mehr im Einzelnen anschauen könnt. Und ansonsten freuen wir uns natürlich wie immer, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet. Ihr könnt dazu entweder die E-Mail-Adresse nutzen, kontakt@hydrogenbar.de. Wenn ihr mit Jörg Stahr in Kontakt treten möchtet, dann nutzt sehr gerne auch diese E-Mail-Adresse und wir leiten dann entsprechend an dich weiter, Jörg. Und jawohl, super. Und auf der anderen Seite, wenn euch diese Rocket Science Technologie E-Mail noch ein bisschen zu suspekt vorkommt, dann schaut auf unserer Webseite vorbei, www.hydrogenbar.de, und dort findet ihr ein Kontaktformular, das ihr einfach ausfüllen und absenden könnt, und dann landet ihr ebenfalls wieder bei uns. Genau. Ja.
Genau. Damit danke dir auch von mir nochmal, Jörg, und wir wünschen euch allen eine schöne Woche. Und freuen uns auf das nächste Mal.
Ja, vielen Dank euch beiden. Und das Angebot, in einem Jahr nochmal über die Ergebnisse zu sprechen, nehme ich gerne an.
Ja, super. Ja, das freut uns.
Freut
uns. Alles klar. Okay, ja dann. Eine schöne Woche an alle. Macht's gut.
Bis bald. Vielen Dank.